Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Konjunktureintrübung im Westen und ein Beschäftigungseinbruch im Osten haben die Arbeitslosenzahl im vereinten Deutschland erstmals über die 3-Millionen-Marke steigen lassen. Und so sehen die neuesten Zahlen der Nürnberger Bundesanstalt aus. Danach waren Ende vergangenen Monats in den neuen Ländern 1.343.400 Männer und Frauen ohne Beschäftigung. Ein Zuwachs um 305.700. Die Arbeitslosenquote stieg von 11,8% im Dezember auf jetzt 16,5%, in Mecklenburg-Vorpommern sogar auf 19%. In den alten Ländern wurden 1.875.100 Arbeitslose registriert, gegenüber dem Vormonat ein Anstieg um 143.900. Damit erhöhte sich die Quote von 5,8 auf 6,3%. Über den sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland berichtet Bärbel Wichmann aus Frankfurt-Oder.
Schichtwechsel im Frankfurter Halbleiterwerk, so sieht er jedenfalls jetzt aus. Die Schrift auf dem Direktionsgebäude, das keines mehr ist, stimmt schon eine Weile nicht mehr. Als noch volkseigener Betrieb davor stand, arbeiteten hier 8.000. Mit 800 hofft nun die Mikroelektronik- und Technologiegesellschaft zu überleben. Ein typisches Beispiel in den neuen Bundesländern. Ein ganz anderes Schicksal hat die meisten der überzähligen 7.200 Mitarbeiter ereilt. Die Massenentlassungen erfolgten zwar etappenweise und sozial abgefedert, doch wie ist es, wenn man mit 54 Jahren von der Ingenieurin zur Bürokauffrau umgeschult wird?
Ich hatte schon andere Umschulungen versucht, mit der freundlichen Ablehnung, dass der Lehrgang schon voll ist oder dass mir die Papiere gar nicht abgenommen wurden, weil ich über 45 bin. Und man hofft immer noch, dass man irgendwo einen Arbeitsplatz findet, aber die Perspektiven in Frankfurt sind nicht gut.
Jeder sechste Ostdeutsche ist inzwischen ohne Arbeit. In Brandenburg liegt der Prozentsatz bei 16,8. Im Januar kamen fast 9.000 Arbeitslose allein in der Oder-Region hinzu. Mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, aber vor allem mit Umschulung, versucht man in Frankfurt dem beizukommen.
Aber wann das greift, das ist sehr schwer zu sagen. Weil wir einfach, davon gehen wir aus, mit der Arbeitslosenquote von 17,5% so real muss man sein, einfach noch nicht die Talsohle erreicht haben. Ja.
Über 400 Entlassungen sind zum nächsten Quartalsende bereits angemeldet. Erschreckend hoch der Anteil von Frauen, der jetzt schon über 50% liegt.
SPD und Deutscher Gewerkschaftsbund sprachen von einem katastrophalen Einbruch auf dem Arbeitsmarkt und von einem Desaster. Das Auslaufen der Kurzarbeiterregelung und die Kürzung bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ließen in den kommenden Monaten eine weitere Verschärfung der Lage erwarten. Für die Bundesregierung bewertete ihr Sprecher Vogel den Anstieg der Arbeitslosigkeit im Osten als Anpassungsschwierigkeit an den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Für ihn blieben Investitionen entscheidend. Mit dem Streit um das Steuerpaket der Bonner Koalition befasst sich seit dem Nachmittag in Bonn erneut der gemeinsame Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Eine Einigung ist bisher nicht in Sicht. Besonders strittig zwischen der Koalition und den SPD-regierten Ländern ist die vorgesehene Erhöhung der Mehrwertsteuer.
Vor Verhandlungsbeginn das übliche Ritual. Es wird verbal noch einmal stark auf den Tisch geklopft.
Hier sind alle Mitglieder dieses Ausschusses und in der Politik auf ihre Verfassung und auf das Gemeinwohl und nicht auf die Baracke und die SPD-Satzung vereidigt.
Über den Finanzierungsteil muss man sich verständigen können, angesichts der Tatsache, dass Theo im Geld schwimmt.
Das Angebot des Finanzministers liegt seit Tagen auf dem Tisch. Er will unter anderem die Mehrwertsteuer um einen Punkt von 14% auf 15% erhöhen ab 93. Die Mehreinnahmen von gut 10 Milliarden sollen den neuen Ländern zugutekommen. Die alten Bundesländer sollen 1,5 Punkte mehr von der Umsatzsteuer erhalten. Beim Familienlastenausgleich soll der alte Vorschlag bleiben. Erhöhung des Erstkindergeldes auf 70 Mark. Der Kinderfreibetrag soll auf über 4.000 Mark erhöht werden. Die SPD und die von ihr geführten Länder lehnen eine Mehrwertsteuererhöhung ab und schlagen vor, hauptsächlich den Bundesbankgewinn einzusetzen, um die Finanzen der Ostländer aufzubessern. Darüber hinaus wollen sie 2 Punkte mehr von der Umsatzsteuer. Unter dem Stichpunkt soziale Gerechtigkeit fordern sie 100 Mark monatlich für das Erstkindergeld. Vor 2 Stunden wurden die Verhandlungen für 1 Stunde unterbrochen.
Es gibt zurzeit überhaupt kein Ergebnis, das mitteilenswert wäre. Die andere Seite hat gebeten, wenn man so will, eine Auszeit zu nehmen. Es ist üblich, dass ihr die gewährt wird.
Zurzeit wird weiter verhandelt. Man wird sehen, ob die Taktik von Bundesfinanzminister Weigel aufgeht. Der versucht, die Länder Berlin und Brandenburg auf seine Seite zu ziehen, um so eine Mehrheit im Bundesrat zu erreichen. Das Nein der SPD für eine Mehrwertsteuererhöhung ist jedenfalls nicht so strikt, als dass es nicht überwunden werden könnte. Beim Familienlastenausgleich allerdings muss der Finanzminister zulegen, will er dieses Jahr erreichen.
Das Konzept zur Privatisierung von Bundesbahn und Reichsbahn soll nach dem Willen des Bundeskabinetts noch vor der Sommerpause vorliegen. Einen entsprechenden Auftrag erteilte das Kabinett heute Verkehrsminister Krause. Geplant ist, dass die notwendigen gesetzgeberischen Arbeiten bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sind. Nach Berechnungen der zuständigen Regierungskommission könnten durch die geplante Bahnreform bis zum Jahr 2000 rund 160 Milliarden Mark an Steuergeldern gespart werden. Die Einkommen der Landwirte in den alten Bundesländern sind im vergangenen Wirtschaftsjahr um 16% gesunken. Landwirtschaftsminister Kichle sagte heute bei der Vorlage des Agrarberichts 92, im neuen Jahr könnten die westdeutschen Bauern zwar wieder mit Einkommensverbesserungen von 5-10% rechnen, dies seien aber Durchschnittswerte. 60% der Vollerwerbsbetriebe würden voraussichtlich nicht mehr verdienen. Der frühere Regierungschef von Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel, ist neuer Ministerpräsident in Thüringen. Er ist Nachfolger von Josef Duchatsch, der zurückgetreten war, weil er die Unterstützung seiner Partei verloren hatte.
Beim Frühstück heute Morgen im Gästehaus der Landesregierung in Erfurt war Bernhard Vogel noch fast gelassen. Auf dem Weg zu seiner 5. Ministerpräsidentenwahl im Thüringer Landtag wuchs jedoch die Spannung für den 59-Jährigen. Erst vorgestern Nacht waren in der Verhandlungskommission von CDU und FDP mit der Ressortverteilung die letzten Hindernisse für seine Wahl aus dem Weg geräumt worden. Im Landtag wartete er auf einem Extraplatz in den Abgeordnetenbänken auf das Ergebnis der geheimen Wahl. Zur Wahl als Gegenkandidat angetreten Gerd Schuchert, SPD-Fraktionsvorsitzender. Das Ergebnis.
Auf Herrn Dr. Bernhard Vogel entfielen 50 Stimmen.
Sichtlich erleichtert zeigte sich Vogel. Freude auch bei den Koalitionsfraktionen, obwohl eine Stimme aus dem Koalitionslager fehlte. Unmittelbar danach Vereidigung des neu gewählten Ministerpräsidenten.
Gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe.
Im Anschluss daran trat das gesamte Kabinett zurück. Damit hatte sich auch der heute Morgen von der SPD-Fraktion eingebrachte Misstrauensantrag gegen die Duchatsch-Regierung erledigt. Zu seiner Wahl sagte Vogel im Thüringer Landtag:
Ich weiß, dass mir damit eine große Verantwortung auferlegt ist. Ich bin bereit, sie zu übernehmen.
Übergabe der Amtsgeschäfte am Nachmittag. Am kommenden Samstag wird Vogel die CDU-Fraktion über die Namen seiner Kabinettsmitglieder informieren.
Im zweiten Mauerschützenprozess sind heute vom Berliner Landgericht die Urteile gesprochen worden. Die ehemaligen DDR-Grenzsoldaten Uwe Hapke und Udo Walter erhielten Bewährungsstrafen von 18 bzw. 21 Monaten wegen der tödlichen Schüsse auf den Flüchtling Horst Michael Schmidt im Jahr 1984. Das Gericht folgte damit weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert und will nun Revision einlegen. In der DDR sind nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks bis 1981 mindestens 47 Menschen unter dem Vorwurf der Spionage und des Landesverrats hingerichtet worden. Und zwar nach oftmals fragwürdigen Gerichtsverfahren. Darüber wird im Anschluss an diese Tagesschau die ARD-Sendung Brennpunkt berichten. In einigen Fällen soll es sich um regelrechten Justizmord gehandelt haben. Staatsführung, Stasi und Justiz hätten in enger Abstimmung schon vor der Hauptverhandlung Prozessverlauf und Urteil festgelegt.
Eine Hinterlassenschaft des deutsch-deutschen Spionagekrieges. 47 tote DDR-Bürger. Sie alle wurden hingerichtet. 32 wegen Spionage, weitere 15 wegen Landesverrat. Tote, die man möglichst schnell und ohne Aufsehen loswerden wollte. Eingeäschert und verscharrt in anonymen Massengräbern, die erst jetzt ausgehoben werden. Und die Hingerichteten kann man identifizieren. In den Gräbern sind auch die Urnen von 9 bereits in den Westen geflohenen DDR-Agenten, die zurückentführt und schnellstens hingerichtet wurden, unter der Guillotine oder per Genickschuss. Außerdem 100 inhaftierte Westspione, die in DDR-Gefängnissen zum Teil unter mysteriösen Umständen starben. Der frühere Staatsratsvorsitzende Erich Honecker hatte aber in einer Erklärung behauptet, eine der ersten Maßnahmen als Vorsitzender des Staatsrates war die Mitteilung an die Generalstaatsanwaltschaft und an das oberste Gericht, dass ich nicht die Absicht habe, auch nur ein Todesurteil zu bestätigen. Noch mindestens drei weitere folgten. Einer der toten Agenten, Dr. Werner Teske, 1981 hingerichtet. Seiner Frau sagte man, dass es kein Grab geben werde.
Das deutete ich so, das machen wir nicht. Einfach so, man weiß das von sich, das kann nicht sein. Und man klammert sich an eine Vorstellung, die man sich selber wohl im Laufe der Zeit dann erarbeitet, die mit der sich dann leben lässt.
Weit entfernt vom Gentleman-Image war deutsch-deutsche Spionage ein tödliches Geschäft. In welchem Umfang? Damit beschäftigt sich zurzeit die Arbeitsgruppe Regierungskriminalität der Berliner Staatsanwaltschaft.
In mehreren algerischen Städten ist es zu schweren Zusammenstößen zwischen Anhängern der Islamischen Heilsfront, FIS, und der Polizei gekommen. Nach Angaben des algerischen Rundfunks gab es dabei gestern in der Stadt Batna mindestens 5 Todesopfer. 40 Personen wurden verletzt. Islamische Fundamentalisten sprechen dagegen von 15 Toten. Die FIS hat inzwischen für übermorgen nach dem Freitagsgebet zu einem nationalen Protestmarsch durch Algier gegen die neuen Machthaber aufgerufen. US-Firmen haben Rüstungsgüter an den Irak geliefert, mit denen das dortige Atomwaffenprogramm unterstützt wurde. Wie die Fernsehgesellschaft NBC meldet, habe das Washingtoner Handelsministerium die Lieferungen sogar genehmigt. Auch für die Herstellung der Scud-Raketen seien Teile aus den USA gekommen.
Bilder vom Golfkrieg. Scud-Raketen des Irak greifen die Alliierten an, treffen Ziele in Israel und Saudi-Arabien. Damals hatte sich wohl kein GI träumen lassen, dass US-Firmen Saddam Hussein beim Bau der Raketen und anderer Waffen geholfen hatten. 819 Scud-Raketen will Bagdad nach eigenen Angaben gekauft haben. Einige hundert wurden im Golfkrieg zerstört, aber in Washington ist man überzeugt, dass Saddam Hussein noch Raketen versteckt hält. Wie viele, weiß man nicht. In der Vergangenheit hatte Präsident Bush behauptet, kein US-Unternehmen habe dem Irak bei der Waffen- und Raketenproduktion geholfen. Der Bankenausschuss des Repräsentantenhauses hat George Bush jedoch widerlegt. Er spricht von Dutzenden US-Firmen, die im Irak-Geschäft mitgemischt haben. Die Beweisunterlagen und Informationen stammen aus der US-Filiale eines italienischen Bankhauses. Der neueste Skandal trifft das US-Handelsministerium. Es erteilte vor 4 Jahren der Firma Leibold Hireus in Connecticut die Ausfuhrgenehmigung für eine Elektronenschweißanlage. Sie dient dazu, Teile der Zentrifugen zusammenzuschweißen, die für die Urananreicherung von Atomwaffen nötig sind. Geheimdienst, CIA und Pentagon wurden vom Handelsministerium bewusst umgangen. Das US-Außenministerium hat jetzt Atomenergiebehörde und Vereinte Nationen aufgefordert, die Namen der US-Firmen zu veröffentlichen, die im Waffen- und Atomgeschäft mit dem Irak verwickelt sind.
Knapp 19.000 Flaschen italienischer Wein mit zum Teil erheblichen Konzentrationen an Pflanzenschutzmitteln sind bisher im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz sichergestellt worden. Die Bezirksregierung in Neustadt an der Weinstraße teilte mit, vor allem Rotweine der Marken Vago und Marva seien beanstandet worden.
Ein Stromausfall in einigen Stadtteilen im Westen Berlins hat heute für mehrere Stunden das Geschäftsleben und den Nahverkehr lahmgelegt. Ursache war ein Kurzschluss in einer 380.000 Volt Leitung eines Umspannwerks. Es kam zu einem vorübergehenden Verkehrschaos. Nachdem ein Großteil der Ampeln ausgefallen war, mussten Polizisten den Verkehr regeln. Banken und Einzelhandelsgeschäfte wurden zeitweilig geschlossen, weil Computer und elektronische Kassen ausfielen.
Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch, Ziehung A, 1, 25, 28, 36, 43, 47, Zusatzzahl 44, Ziehung B, 5, 6, 9, 16, 33, 46, Zusatzzahl 40. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 5, 7, 7, 6, 8, 1, 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 6. Februar.
Der Satellitenfilm zeigt über Frankreich und der Biskaya hochnebelartige Bewölkung. Dichte Wolkenfelder über der Nordsee und Mitteleuropa verlagerten sich im Tagesverlauf südostwärts und lösten sich südlich der Alpen auf. Die Starkwolkenfelder gehören zu einem Frontenzug, der sich von der Nordsee über das norddeutsche Tiefland zu den Karpaten erstreckt. Er verlagert sich bis morgen südostwärts, bleibt aber vor allem noch für den Osten Deutschlands wetterbestimmend. Gleichzeitig gelangt der Westen Deutschlands allmählich unter Hochdruckeinfluss. Die Vorhersage für morgen. Im Osten und im Südosten bedeckt und noch Regen. Im übrigen Bereich stark bewölkt mit gelegentlichen Auflockerungen. Tiefsttemperatur im Osten um 0, im Westen um plus 3 Grad. Höchsttemperatur zwischen 3 und 8 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden zeitweise frischer Wind aus westlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten: am Freitag vor allem im Norden wolkig, sonst teils neblig trüb, teils aufgeheitert.